Diese Geschichte beginnt noch vor dem Internet, vor dem ersten Handy, vor den Beatles und sogar noch vor der Mondlandung. Diese Geschichte beginnt in New York.
Mai 1950 in New York City.
Come on, man. Just drive.
Kolonnen von knallgelben Taxen schlängeln sich durch die Häuserschluchten. Dampf steigt vom Asphalt auf und zieht über den Gehweg, auf dem sich die Menschen drängen. Zwischen den stehenden, hupenden Autos taucht plötzlich eine große weiße Wand auf.
What the?
Es ist eine riesige Leinwand, über 1,5 Meter hoch und 2 Meter lang. Sie wankt wie von unsichtbaren Händen getragen durch den Verkehr. Nur wenn man genau hinschaut, erkennt man zwischen Leinwand und Bordstein 2 Paar Füße. Sie gehören zu Helen Frankenthaler, einer 22-jährigen Künstlerin, und ihrer Freundin Grace Hartigan, ebenfalls Malerin.
Achtung, einmal Platz machen bitte.
Oh, wow! Oh, the slowdown.
Auf dem Bürgersteig bleiben die Passanten stehen und beobachten, was genau diese beiden Frauen dort durch die Gegend manövrieren. Die New Yorker sind einiges gewohnt, aber so etwas haben sie noch nie gesehen.
Hey, Lady, you move in house or making a statement?
Auf der Leinwand sind keine Personen oder schöne Landschaften zu sehen, sondern wilde, bunte Flächen und Farben in groben, dicken Strichen.
What do you got there? A rug?
Ein Kind zeigt mit dem Finger auf die Leinwand und lacht.
Was ist das?
Das ist Kunst.
Das sind doch nur Flecken. Sowas kann ich auch.
Na, dann bist du eben auch eine Künstlerin.
Der Westen von Lower Manhattan ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Die beiden bahnen sich mit dem gigantischen Gemälde weiter einen Weg durch die Straßen des Village, bis sie schließlich vor einem großen, etwas heruntergekommenen Gebäude stehen bleiben.
9. Straße. So, hier ist es.
Wer ist das?
In dem großen Raum lehnen Dutzende Gemälde an den Wänden.
Das ist Clem's Girl.
Davor steht eine Gruppe von Männern.
Die darf auch ausstellen? Na, ich hoffe nicht.
Helen richtet sich auf. Sie will sich von ihren feindseligen Blicken nicht einschüchtern lassen.
Ist Franz da?
Franz!
Ein kleiner Mann, Anfang 40 und mit dünnem Schnurrbart, kommt auf sie zu.
Helen, was ist das denn? Wir haben gesagt, jeder ein kleines Bild. Nennst du das etwa klein?
Wenn's kleiner gegangen wäre, hätte ich ein Taxi nehmen können.
Noch ahnt es niemand. Aber diese Ausstellung in der 9. Straße wird in die Geschichte eingehen. Die 9th Street Show ist die erste Ausstellung der sogenannten New York School und die Geburt einer völlig revolutionären Kunstrichtung, des abstrakten Expressionismus.
Es ist der Beginn einer neuen Epoche voller wilder Partys, künstlerischen Explosionen, Triumphe und Tragödien. Eine Zeit zwischen Atombomben und Cool Jazz, zwischen kaltem Krieg und Action Painting. Und mittendrin geht eine junge Künstlerin ihren ganz eigenen Weg, Helen Frankenthaler. Mein Name ist Salwa Humsi. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Ihr hört Frankenthaler. Das hier ist Folge 1 von 6. Die neue Welt. Bis heute interessieren sich Menschen für die Kunst einer Frau, die vor über 75 Jahren damit angefangen hat, abstrakt zu malen. Und es werden immer mehr. Aber was ist so einzigartig an Helen Frankenthaler und ihren Bildern, die nur aus Farbe, Klecksen und Flächen bestehen?
It's a good question.
Wie wurde aus ihr die Künstlerin, die heute so bewundert wird?
Helen's path to being an artist isn't a traditional one by any means.
Helen Frankenthaler war Pionierin einer revolutionären neuen Kunstszene.
Wirklich wie ein Urknall für die abstrakte Malerei. They believed fervently in abstraction as a vehicle for communication.
Sie glaubten fest an die Abstraktion als Kommunikationsmittel für große Ideen, für Emotionen und Gefühle.
Was können wir heute noch von dieser Künstlerin und diesen extrem beeindruckenden Werken lernen?
Das hat ganz viel mit dir zu tun. Denn bei der abstrakten Kunst musst du nicht 2 Meter Kataloge lesen und 3 Hochschulstudiengänge gemacht haben, bis du verstehst, was da zu sehen ist.
Es ist absolut atemberaubend, wenn man dann entlang schreitet und erstmal feststellt, okay, ich brauche schon meine Zeit, um diese 5 Meter allein schon nur abzuschreiten. Schau, ich krieg sogar Gänsehaut.
Und warum begeistern uns Frankenthalers Bilder so sehr?
I mean, I see Frankenthaler's work as monumental. I really do. It's like color just, all you can see is color. It just takes over your mind in such a extraordinarily powerful way.
Die größte private Sammlung ihrer Werke befindet sich überraschenderweise nicht in Amerika, sondern im hessischen Wiesbaden.
Wir sind derzeit bei ungefähr 960 Werke und davon sind 50 Frankenthaler.
Dafür ist einer verantwortlich, der Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Ernst.
Ich habe sie über viele Jahre gesammelt. Seit 85 habe ich begonnen. Erstmal nicht als um Sammler zu werden, sondern um meine Wände zu Hause, um meine Wohnungen einfach zu schmücken. Irgendwann stellt man fest, dass man Sammler ist. Das heißt, man hat mehr Kunstwerke als Wände zu Hause. Und dann beginnt man zu überlegen, wo hänge ich die hin?
Und deshalb hat er jetzt mitten in Wiesbaden ein Museum mit ausschließlich abstrakter Kunst gebaut. Heute findet man hier eine der wichtigsten Sammlungen dieser Art in ganz Europa. Und was Helen Frankenthaler angeht, ist es sogar die größte Privatsammlung weltweit.
Sie ist aber heute eine der Künstlerinnen schlechthin und für mich ohnehin ja, die beste Amerikanerin, die je gelebt hat. Ist einfach so, das hängt mit meinem Gefühl vielleicht zusammen, aber ich bin überzeugt davon, dass sie ist und die Zeiten zeigen es eigentlich auch.
Wie hat das alles angefangen? Das mit dem abstrakten Expressionismus und natürlich mit Helen Frankenthaler.
Helen. Helen. Helen, wir gehen.
1934. Ein Samstagnachmittag im Central Park. Helen ist gerade einmal 5 oder 6 Jahre alt.
Wo bleibst du denn?
Widerwillig dreht sich das kleine Mädchen vom großen Ententeich weg und folgt dem Rufen der Stimme. Doch nach ein paar Schritten bleibt Helen nochmal stehen und packt ein Stück Kreide aus ihrer Tasche. Sie bückt sich und beginnt einen Kreidestrich zu ziehen. Rückwärts laufend und zum Boden gekrümmt, folgt sie ihrem Kindermädchen durch den Park.
Hot dogs!
Oh, what is she doing there?
Watch out!
Vollkommen konzentriert läuft sie vorbei an Straßenimbissen, Schuhputzern, Zeitungsständen und Flaneurinnen und Geschäftsmännern in Anzügen. Die junge Helen folgt ihrem Kindermädchen aus dem Park auf die lange Park Avenue und zieht unermüdlich ihren Strich weiter. Über gepflasterte Gehwege und asphaltierte Straßen, vorbei an Schlaglöchern und über Bordsteinkanten. Durch die weitläufige Upper East Side, entlang der Fifth Avenue, vorbei an den eleganten Apartmentblocks, exklusiven Geschäften und edlen Restaurants. Helen ist so vertieft, dass sie weiterläuft, rückwärts und ohne den Blick zu heben.
Helen!
Sie hält an, wenige Zentimeter vor der Straße. Noch immer gebückt, die Kreide fest auf dem Boden, schaut sie auf.
Helen, mach die Augen auf! Was machst du denn für einen Quatsch mit der Kreide?
Das ist kein Quatsch.
Was sollen denn die Leute denken? Alle hier kennen deinen Vater.
New York ist schon in den 30ern und 40ern eine echte Weltstadt. Und die Upper East Side ist damals wie auch heute ein Symbol für das Leben der Reichen und Schönen. Genau dort, an der East 74th Street, Ecke Park Avenue, wächst Helen auf. Gemeinsam mit ihrer Familie. ihrem Vater Alfred, ihrer Mutter Martha und ihren zwei älteren Schwestern Marjorie und Gloria. Die Frankenthalers sind angesehen. Alfred, der Vater, ist sogar Richter am Supreme Court und ziemlich einflussreich.
Helen's life was privileged. On the one hand, she had the support she needed from her family, she had the self-confidence she needed to grow.
Helens Leben war privilegiert. Sie hatte Unterstützung von ihrer Familie, sie hatte das Selbstvertrauen, um zu wachsen. Sie hatte den materiellen Wohlstand, den Komfort, was ihre Künstlerkolleginnen und Kollegen alles nicht hatten.
Mary Gabriel ist Autorin und Historikerin. Sie interessiert sich für besondere Frauen der Geschichte aus allen Epochen. Von Jenny von Westfalen, der Frau von Karl Marx, bis hin zur Pop-Ikone Madonna. Oder eben die New Yorker Künstlerin der 1950er Jahre.
My first love is writing about art, and especially writing about artists.
Meine erste Liebe ist das Schreiben über Kunst und insbesondere über Künstlerinnen und Künstler. So viel wird über Kunst aus einer analytischen Sicht geschrieben, obwohl eine Künstlerin im Atelier keine Zeit für Theorie hat. Es geht nur um sie und ihre Farben und ihren Kampf und ihre Ängste und ihre Freude. Und es ist ein Drama. Jedes Gemälde ist eine Mini-Oper.
Kaum vorstellbar, dass es in Helens fast perfekter Kindheit überhaupt Platz für Drama gibt. Ihre Eltern sind zwar verschieden, werden aber auch als Traumpaar beschrieben. Ihre Mutter Martha liebt Kunst, tanzt gerne und ist Teil der New Yorker High Society. Sie ist eine schöne, charismatische Frau, groß und mit braunen Locken. Helens Vater Alfred ist ein intellektueller und eher introvertierter Mann mit einem runden, freundlichen Gesicht und hoher Stirn. Er zählt zu den angesehensten Juristen der Stadt. Für Helen sind ihre Eltern echte Stars. Und einmal im Jahr scheint sogar ganz New York das genauso zu sehen.
Her family was so well regarded in that city that when
ihre Familie war in dieser Stadt so angesehen, dass sie jedes Jahr bei der berühmten Parade zum St. Patrick's Day in der Loge des Bürgermeisters saßen. Und Helens Mutter hatte an diesem Tag Geburtstag. Deshalb dachten Helen und ihre Schwester, dass die ganze Parade nur zu Ehren ihrer Mutter sei.
Doch die Frankenthalers waren nicht immer Teil der gehobenen Gesellschaft. Sie sind eine Einwandererfamilie, die sich hochgearbeitet hat. Oliver Kornhoff ist der Gründungsdirektor des Museums Reinhard Ernst. Er hat das Museum also von Anfang an begleitet und sich natürlich intensiv mit Helen Frankenthaler beschäftigt.
Helen Frankenthaler ist in einer jüdischen Familie mit deutschen Wurzeln aufgewachsen. Es ist ein schöner Zufall, dass ihre Mutter Martha, geborene Löwenstein, hier aus Wiesbaden-Ickstadt stammt. Martha Löwenstein ist dann aber schon als Kind mit ihren Eltern nach Amerika gekommen und Helens Vater ist bereits in zweiter Generation in den USA. Er hat sich zu einem der wichtigsten Richter New Yorks hochgearbeitet, wohl als echter Workaholic, der aber seine Tochter Helen sehr vergöttert hat.
Alfred Frankenthaler liebt seine jüngste Tochter. Er sieht in ihr ein ganz besonderes Kind. Er steht voll hinter ihr und interessiert sich nicht für die Regeln der Upper Class. Während eines großen Dinnerbanketts kommt die kleine Helen ins Esszimmer gestürmt und verkündet lautstark, dass sie gerade zum ersten Mal ganz alleine auf dem Klo war. Ihr Vater fordert daraufhin alle Gäste auf, mit ins Badezimmer zu kommen und Helens Erfolg gemeinsam zu feiern. Auch der Kreidestrich, den Helen durch halb Manhattan zieht, macht deutlich, was sie für ein kreatives und selbstbewusstes, aber auch manchmal unangepasstes und stures Kind ist. Doch dann passiert etwas, das Helen ihr Leben lang beeinflussen wird.
At a very young age, she experienced a trauma that really helped create the artist Helen Frankenthaler.
Als sie sehr jung war, erlebte sie ein traumatisches Erlebnis, das sie als Künstlerin Helen Frankenthaler geprägt hat. Ihr Vater starb, als sie 11 Jahre alt war. Es war eine lange Krankheit, die Helen hautnah miterlebte. Dieser Mann, der so lebendig war, der so wichtig für ihr Leben war, starb zu Hause vor ihren Augen. Und sie wusste nicht, wie sie das verkraften sollte.
Helens Vater stirbt 1940 und für sie bricht eine Welt zusammen. Richtig Raum für den Schock und für ihre Trauer gibt es aber nicht, denn zur selben Zeit erreicht eine weltweite Katastrophe New York. der Zweite Weltkrieg.
There were blackouts in New York City and air raid drills and there were
Es gab Stromausfälle in New York City und Luftalarme. Es herrschte Krieg. Und gleichzeitig verlor Helen die Person, auf die sie sich in ihrem Leben am meisten verlassen hatte, ihren Vater. Die Welt um sie herum brach zusammen. Sie hatte eine Phase von mehreren Jahren, die wirklich schwierig war und die zu einem Nervenzusammenbruch führte.
Helen leidet unter regelmäßigen und heftigen Migräneattacken. Sie zieht sich zurück, sie wird ängstlich und steigert sich in die Sorge rein, dass sie einen Gehirntumor haben könnte. Das führt dazu, dass sie nicht mehr wirklich in die Schule geht und auch mehrere Male sitzen bleibt. Statt dem Unterricht zu folgen, testet sie nämlich immer wieder die Ränder ihres Sichtfeldes. Sie ist komplett überzeugt davon, dass sie dort kleine Flecken findet, die Beweise dafür sein werden, dass sie wirklich krank ist, obwohl sie eigentlich gesund ist. Ihre Mutter Martha ist in der Zeit total überfordert. Sie steckt selbst noch mitten in der Trauer um ihren Mann. Und dazu kommt natürlich auch noch der Krieg in Europa, den sie mit großer Sorge verfolgt. Helen selbst schreibt über diese Zeit:
Nachdem mein Vater gestorben ist, hatte ich schwere Depressionen. Ich war ein Wrack. Der Krieg hatte gerade angefangen und ich saß mit meiner Mutter zwischen Coupons zur Fleischrationierung und Luftalarmen mitten in der Nacht in furchtbarer Einsamkeit, in furchtbarer Angst. Und trotzdem habe ich einfach weitergemacht, bin zur Schule gegangen, zu Geburtstagspartys, habe meine erste Zahnspange bekommen.
No one paid attention.
Aber niemand schenkte ihr Beachtung, weil man als jüdisch-deutsche Familie damit beschäftigt war, die Familienmitglieder aus Deutschland herauszuholen. Und so erschienen die Probleme der kleinen Helen im Vergleich dazu unbedeutend.
Innerhalb kürzester Zeit entwickelt sich ihr Leben also von einem behüteten Traum zu einem echten Albtraum. Irgendwann merkt auch Martha, wie schlecht es ihrer Tochter geht und entscheidet sich, sie auf eine andere Schule zu schicken. Das deutlich freiere und progressivere Dalton College. Rückblickend sagt Helen, dass genau dieser Wechsel ihr das Leben gerettet hat.
By the time the war ended, her mother finally realized that Helen needed help.
Als der Krieg zu Ende war, erkannte ihre Mutter schließlich, dass Helen Hilfe brauchte. Und so wurde sie, wie durch ein Wunder, in eine Schule geschickt, wo sie den mexikanischen Maler Rufino Tamayo kennenlernte. Es war eine Privatschule voller schnöseliger kleiner Kinder, aber er sah in Helen den kleinen Setzling sozusagen, die kleine Künstlerin in der Entwicklung. Und ich glaube, wenn man versteht, welchen Schmerz sie in ihrer Kindheit erlebte, den Verlust und die Verwirrung, dann ist es einfacher zu verstehen, woher ihre Gemälde kommen.
Oliver Kornhoff, Direktor vom Museum Reinhard Ernst.
Rufino Tamayo war ein wichtiger Lehrer der jungen Helen Frankenthaler. Er war mexikanischer Maler mit indigenen Wurzeln. Große Wandgemälde mit mexikanischen Motiven und leuchtende Farben, das waren sein Metier. Tamayo war bis ca. 1953 in den USA aktiv und unter anderem als Lehrer an der sehr progressiven Dalton School, wo er die 15-jährige Helen Frankenthaler unterrichtete. Er hatte Helens Talent erkannt und ihr die technischen Grundlagen des Malens beigebracht. Wie man Farbe anmischt, wie man grundiert, wie man eine Leinwand aufspannt. Und ich denke, ja, man kann schon sagen, für Helen Frankenthaler waren Schule und Unterricht die Rettung. Hier erlebte sie Stabilität, hier erfuhr sie künstlerische Förderung. Und beides brauchte sie in dieser Zeit und beides hat sie letztendlich motiviert, Künstlerin zu werden.
Helen findet in der Kunst einen Weg, mit ihrer Trauer umzugehen. Diese Erfahrung entfacht in ihr einen Wunsch, mehr zu lernen. Über die Kunst, über die Künstlerinnen und Künstler.
Rufino Tamayo war ein Meister der Wandmalerei. Seine flächigen Darstellungen und seine riesigen Formate waren sicher prägend für Helen. Durch ihn lernte sie zudem moderne Kunst kennen, also Kubismus, Surrealismus und Expressionismus. Und das war auch dringend nötig, denn in New York wurde damals so gut wie keine moderne Kunst geschaffen.
Während Helen endlich eine Schule gefunden hat, in der sie ihre Liebe zur Kunst ausleben kann, muss eine andere Frau alles stehen und liegen lassen und aus Europa fliehen.
14. Juni 1940 in Paris. Die prächtige Kunstmetropole ist kaum wiederzuerkennen. Hitlers Armee nähert sich unaufhaltsam der Stadt. Niemand weiß, wann genau die Deutschen angreifen werden. Peggy Guggenheim und ihr Lebensgefährte Max Ernst haben in den letzten Tagen unzählige Kunstwerke von befreundeten Künstlern gekauft. Vielen konnten sie dadurch und mit ihrem guten Netzwerk zu einer Flucht vor den Nationalsozialisten verhelfen. Jetzt legt das Paar alles daran, erst die gesammelten Kunstwerke und dann sich selbst in Sicherheit zu bringen.
Max, das war aber jetzt die letzte Kiste. Der Fahrer muss los, beeil dich.
Der Fahrer des Wagens ist sichtlich in Eile. Auf den sperrigen Kisten steht Geschirr, Töpfe oder Besteck. Er weiß nicht, was er da wirklich zum Hafen bringt. Eine aus heutiger Sicht unbezahlbare Kunstsammlung.
Hoffentlich sehen wir diese Bilder irgendwann wieder. Max, wir müssen hier so schnell wie möglich weg.
Das Paar schaut dem wegrasenden Transporter hinterher. Er verlässt sie keine Sekunde zu früh. Nur zwei Tage später fallen die Truppen in Paris ein. Doch da sind die kostbaren Gemälde schon längst auf hoher See und ihre Besitzer auf dem Weg nach Lissabon.
Michael, häng dich nicht so über den Steg. Komm jetzt her, wir müssen einsteigen.
Portugal ist das einzige Land, von dem aus man jetzt noch per Linienflug nach Amerika kommen kann. Eine Gruppe von 7 Menschen steht auf einem Steg und blickt auf den Atlantik. Es sind Peggy Guggenheim, ihr Freund Max Ernst, ihr Ex-Mann, dessen neue Frau und 2 Kinder aus erster Ehe. Vor ihnen schwimmt ein riesiges Wasserflugzeug.
Wow, damit fliegen wir, Mama?
Im Hafen von Estoril liegt ein silberner Stahlvogel. Die Boeing 314 Clipper ist eines der größten Flugzeuge seiner Zeit, mit 4 großen Propellern an den Tragflächen und einem dicken, schwimmenden Bauch. Das Flugboot bietet Platz für 74 Menschen. 74 reiche Menschen. Ein Flug nach New York kostet etwa $600. Umgerechnet wären das heute über 12.000 Euro. Gemeinsam lassen sie den zerstörten europäischen Kontinent hinter sich und fliegen in die neue Welt. Irgendwo unter ihnen treibt das, was sie aus Europa retten konnten. Die Bilder. Fast 2 Tage werden Peggy und ihre erweiterte Familie in dem Flugzeug unterwegs sein, bis sie schließlich auf dem Hudson River landen.
Peggy Guggenheim wächst auch in New York auf. Zu ihrem 21. Geburtstag erbt sie $450.000. Das entspricht heute mehr als 7 Millionen Euro. Sie zieht nach Paris, hängt mit Intellektuellen und KünstlerInnen ab. Sie wird so etwas wie ein It-Girl der Pariser Kunstszene und fängt auch an, selbst Kunst zu sammeln. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, schafft sie es, ihre inzwischen weltberühmte Sammlung moderner Kunst vor den Nazis in Sicherheit und von Paris zurück nach New York zu bringen. Darunter Werke von europäischen Größen wie Pablo Picasso, Joan Miró, Georges Braque, Wassily Kandinsky, Alberto Giacometti, Paul Klee und natürlich von ihrem Ehemann Max Ernst. Diese Sammlung wird die amerikanische Kunstszene nachhaltig verändern.
Oktober 1942. 30 West 57th Street, Manhattan, New York. Die New Yorker High Society hat sich für ein besonderes Event versammelt. Ihnen wurde etwas völlig Neues, Atemberaubendes versprochen. Eine Ausstellung mit nur zwei Räumen, die jedoch unterschiedlicher nicht sein können. Der erste Raum wird von schmalen Metallstangen durchzogen, an denen Gemälde mit geometrischen Formen mitten im Raum hängen. Auf umgeworfenen Sesseln stehen verformte Skulpturen, eine kubistische Galerie mit Werken von Braque bis Kandinsky. Der andere Raum ist ein völlig schwarzer, nahezu leerer Tunnel. Aus den Wänden schießen links und rechts Stäbe, an denen seltsame Gemälde mit verzerrten Körpern und zerfließenden Landschaften befestigt sind. Eine surrealistische Galerie mit Werken von Max Ernst bis René Magritte.
Hey Peggy, one picture for the New York Times.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht eine Frau mit dunklen Augen und blutrotem Lippenstift. Sie trägt ein weißes Kleid und wenn man genau hinschaut, zwei unterschiedliche Ohrringe. Der linke ist kubistisch, der rechte surrealistisch. Es ist Peggy Guggenheim, inmitten ihrer Sammlung aus der Kunst, mit der sie so spektakulär und überstürzt aus Europa geflohen ist. Jetzt wird sie umringt von Menschen in schicker Abendgarderobe. Der Blick der Gastgeberin schweift ab. Unzählige Male erzählt man sich an diesem Abend ihre Geschichte. Doch dann fallen ihr drei Männer auf. Sie sind Mitte 30, tragen abgewetzte Anzüge. Sie sind offensichtlich nicht Teil der New Yorker High Society. Angeregt diskutieren sie und fuchteln wild mit ihren Zigaretten vor einem Picasso herum.
Jackson, guck dir diese Technik an. Faszinierend, wie er die Perspektive komplett dekonstruiert. Picasso ist wirklich ein Genie. Wir müssen auch so etwas Revolutionäres schaffen. Aber hier, in New York.
Peggy schmunzelt. Sie kennt die Gruppe. Es sind Jackson Pollock, Mark Rothko und Robert Motherwell, allesamt ziemlich unbekannte Maler.
Gentlemen, wenn Sie es wirklich schaffen, etwas Bahnbrechendes zu malen, dann stelle ich Ihre Bilder ebenso aus. Hier, direkt neben den europäischen Meistern, versprochen.
Für viele AmerikanerInnen ist Peggy Guggenheims Eröffnungsausstellung die erste Begegnung mit radikal neuer Kunst aus Europa. Die Leute sind schockiert und gleichzeitig aber auch total begeistert.
At that time, Picasso, unbelievably, because we're talking about, you know, the late 40s, was still radically avant-garde.
Zu dieser Zeit war Picasso, und das ist unglaublich, wir sprechen hier über die späten 40er Jahre, noch radikal avantgardistisch für die Kunstwelt in den Vereinigten Staaten. Was abstrakte Maler angeht, die gab es in den USA einfach nicht. Das war ein europäischer Import. Niemand hat das gemacht.
Die US-amerikanische Kunst ist zu der Zeit sehr konservativ. Es dominieren zwei große Richtungen. Beim sogenannten Regionalismus geht es um die Darstellung vom Leben auf dem amerikanischen Land. Das sind meistens traditionelle Bilder von zufriedenen Bauern im mittleren Westen. Der amerikanische Realismus zeigt wiederum die Schattenseiten vom American Way of Life. Hier sind auch oft Bauern zu sehen, aber die sind auf diesen Bildern richtig hart am Schuften. In Europa ist die moderne Kunst ganz anders. Picasso, Kandinsky, Braque oder Ernst, die verzerrte Körper, surreale Träume, kantige Formen und wilde Linien malen.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts haben in Europa viele Künstlerinnen und Künstler die Ordnung der Malerei in Frage gestellt. Sie haben angefangen, die traditionsreichen Regeln der Komposition, der Farbgebung und der Motivauswahl zu brechen. Sie wollten nicht länger ihre Umgebung naturgetreu wiedergeben, sondern haben ihre eigenen Emotionen mit eingebracht. Und aus dieser Subjektivität sind dann Impressionismus, Expressionismus, Kubismus und vor allem Surrealismus und Dadaismus entstanden. Also das, was wir heute als moderne Kunst bezeichnen.
Peggy Guggenheim bringt die moderne europäische Kunst in die selbsternannte neue Welt. Ihre Galerie wird zu einem Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler, die im Exil leben. Aber eben auch für New Yorker, die auf der Suche nach einem neuen Kunstgeist sind. Ab 1943 gibt Peggy Guggenheim auch total unbekannten Malern eine Bühne. Mark Rothko, Jackson Pollock und Robert Motherwell. Helen ist mittlerweile 16 und steht kurz davor, die Highschool zu beenden. Für sie steht fest, dass sie in einem kreativen Beruf arbeiten möchte. Entweder als Malerin oder als Schriftstellerin. Und sie weiß auch schon ganz genau, wo sie studieren will. Am Bennington College. Das ist damals das progressivste, liberalste und natürlich teuerste Mädchencollege der USA. Ihre Mutter hält von diesen Plänen aber so gut wie gar nichts. Mary Gabriel.
For a young woman of Helen's class, there were obvious places she should have gone to school.
Für eine junge Frau von Helens sozialer Herkunft gab es offensichtliche Orte, an denen sie hätte zur Schule gehen sollen. Orte, die sozusagen brillante junge Frauen hervorbrachten, die aber auch eine Art Finish Schools waren. Um die Frau von jemandem zu werden. Die Frau eines Senators, die Frau eines Richters, die Frau eines berühmten Chirurgen. Helen wollte auf eine Schule gehen, wo sie die Person werden konnte, die sie werden wollte. Und deswegen wollte sie auf das Bennington College in Vermont, ein Ort, der unerhört radikal war für eine junge Frau ihrer sozialen Stellung.
Allein den Gedanken an so ein College, auf das auch ihre beiden Schwestern gehen, findet Helen schon schrecklich. Sie macht sich lustig über die Regeln der High Society aus der Upper East Side und bezeichnet sie spöttisch als Country Club. Helen bearbeitet ihre Mutter so lange, bis sie nachgibt.
So she went to Bennington. She became involved with writing. She became a mini journalist writing for the newspaper.
Und so ging sie nach Bennington und fing an zu schreiben. Sie wurde eine Mini-Journalistin. Sie belegte Kunstkurse. Sie kellnerte an der Fakultät. Sie traf Dichter und Philosophen und Leute, von denen sie lernen konnte. Und das alles saugte sie auf.
3 Jahre studiert Helen in Bennington. Sie entwickelt sich zu einer charismatischen jungen Frau. Sie hat eine extrovertierte, laute, mutige Seite, versteckt aber auch eine introvertierte, melancholische. Dieser Zwiespalt wird sie noch ihr ganzes Leben begleiten. Helen brennt für Kunst, Literatur und Musik. Oliver Kornhoff, der Direktor des Museum Reinhard Ernst.
Helen Frankenthaler hat sich während ihrer Zeit am Bennington College sehr intensiv mit dem Kubismus auseinandergesetzt. Ihr Lehrer Paul Feeley ermuntert sie, speziell Pablo Picasso zu studieren und zu kopieren. Ich glaube, besonders dabei hat sie gelernt, die Dinge nicht plastisch darzustellen, sondern die Welt in geometrischen Formen aufzulösen. Und so aus etwas Dreidimensionalem etwas Zweidimensionales zu machen. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die später in ihrem Werk dauerhaft eine zentrale Rolle spielt.
Mary Gabriel.
I think it's something that's really important to stress that when she was in school, the American so-called avant-garde.
Es ist wirklich wichtig zu betonen, dass es in ihrer Schulzeit die sogenannte amerikanische Avantgarde, zu der sie bald gehören würde, noch gar nicht gab. Ich meine, niemand wusste von ihnen. Sie waren in New York so weit im Untergrund, dass sie irrelevant waren. Zeitgenössische Kunst bedeutete europäische Kunst. Matisse, Picasso, die Surrealisten. Und das studierte Helen.
Sie ist davon überzeugt, dass echte Inspiration nur aus Europa kommen kann. Bis sie eines Tages, kurz vor ihrem Abschluss, auf dem weitläufigen Campus spazieren geht. Sie hält die August-Ausgabe 1949 des Life Magazine in ihren Händen, der damals wichtigsten Lifestyle-Zeitschrift der USA, mit einer Auflage von über 5 Millionen Kopien. Darin entdeckt sie einen Artikel über einen Künstler, der mit Jeansjacke und Zigarette super lässig vor wild bemalten Leinwänden lehnt. Die Überschrift überrascht sie. Jackson Pollock. Ist er der beste lebende Maler in den Vereinigten Staaten? Das ist kein Europäer? Ein US-Amerikaner soll so etwas gemacht haben?
And it was a fantastic article.
Es war ein fantastischer Artikel. Es war eine Einführung in seine Arbeit auf dramatische Weise. Er sah aus wie Marlon Brando in Jeans, bedeckt mit Farbe, angelehnt an ein Bild. Es war fantastisch. Kein Künstler in Amerika war jemals so gezeigt worden, als Individuum, als harter Kerl. Künstler galten zu dieser Zeit als elitäre Europäer, irgendwie schnöselig. Er zeigte sich als Arbeiter und das war eine Offenbarung.
So Helen, young Helen, who was trying to master what Picasso had done.
Und die junge Helen, die versuchte zu malen, was Picasso vor 30 Jahren gemalt hatte, schlug plötzlich diese Zeitschrift auf und erkannte, dass eine Revolution der Kunst im Gange war, von der sie nichts wusste. Das gab ihr den Anstoß für die nächste Phase ihrer Karriere.
Die mittlerweile 20-jährige Helen merkt, dass mitten in ihrer Heimatstadt etwas in Bewegung ist, von dem sie Teil sein möchte. Sie schließt ihr Studium ab und zieht wieder zurück nach Manhattan. Sie reist erstmal wieder zurück zu ihrer Mutter an die Upper East Side, die sich immer noch wünschen würde, dass ihre Tochter endlich ein konservatives Leben einschlägt. Aber Helen bleibt stur und lässt sich von ihr nicht beeinflussen. Sie weiß, was sie will. Als sie mit 21 schließlich das Erbe ihres Vaters ausgezahlt bekommt, nutzt sie ihre finanzielle Unabhängigkeit, um eine eigene Wohnung und ein kleines Atelier zu mieten. Nicht in Uptown, sondern in Downtown, im Süden von Manhattan. Das East Village, was heute ein hippes Szeneviertel ist, ist damals noch ein ziemlich runtergerocktes Einwandererviertel. Genau da will Helen hin. Mary Gabriel.
Most of the artists Helen associated with.
Die meisten der Künstler, von denen Helen beeinflusst wurde, waren Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Arm, schmuddelig. Sie wissen schon, das typische Bild eines Künstlers lebt in einem Loft, schnurrt sich durch, kratzt die letzten Essensreste zusammen.
Jackson Pollock und Lee Krasner, Willem und Elaine de Kooning, Achille Gorky oder Robert Motherwell arbeiten schon länger an einer neuen Art zu malen. Die Szene ist klein und unbekannt, später wird man sie aber als die erste Generation der New York School bezeichnen. Sie sind die VorreiterInnen des abstrakten Expressionismus. Diese KünstlerInnen haben das Grauen des Zweiten Weltkriegs noch ganz klar vor Augen. Den Holocaust, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Wie viele andere in dieser Zeit verlieren sie ein Stück weit den Glauben an die Menschheit. Das führt dazu, dass sie keine Lust mehr auf politische Statements, Messages und politische Kunst generell haben. Sie wollen sich künstlerisch lieber auf das konzentrieren, was ihnen bleibt. Das Vertrauen in sich selbst. Alles, was zählt, ist das, was sie wahrnehmen und fühlen.
Sie experimentieren mit der Abstraktion als Kommunikationsmittel für die ganz großen Themen, für grundlegende Emotionen. Und sie sehen ihre Werke als Kommentar zur Situation der gesamten Menschheit. Dabei waren sie zwar von den europäischen Meistern beeinflusst, haben aber schon versucht, was Eigenes, Neues zu entwickeln. Sie haben absolut abstrakt gemalt, abstrakter als die Europäer und sie haben oft gestischer, also mit dem ganzen Körper gemalt. Pollock mit seinen Drip-Paintings, de Kooning mit dynamischen, dicken Pinselheben. Sie haben damit eine neue, eine amerikanisierte, abstrakte Kunst geboren.
Helen hat von diesen Künstlerinnen und Künstlern bisher nur gelesen, aber sie will ihre Vorbilder endlich persönlich treffen. Und von ihrem ehemaligen Lehrer bekommt sie genau diese Chance. Er beauftragt sie damit, eine Ausstellung der Bennington-Absolventinnen zu organisieren. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen und macht sich an die Arbeit. Und zwar mit ihrer gewohnten Mischung aus Dickköpfigkeit, Selbstvertrauen und Charisma.
You know, this is a prime example of how Helen does anything. She didn't just invite other students or faculty members or people from other schools in New York.
Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Helen etwas tut. Sie hat nicht einfach andere Studenten eingeladen. Stattdessen lädt sie die wichtigsten Kritiker der Stadt zu einer College-Show ein. Es war absurd.
»1950. Im 14. Stock eines schicken Apartmentblocks an der Upper East Side. Mit Blick auf die New Yorker Skyline.«
»Ach, komm schon. Geh ran.«
Darling.
Ach, nichts, Mom. Diese Kunstkritiker sind nur echt schwer zu erreichen.
Helen hat im Apartment ihrer Mutter eine Art Kommandozentrale eingerichtet. Sie kennt so gut wie niemanden in der New Yorker Kunstwelt. Doch um möglichst viele wichtige Persönlichkeiten auf eine Ausstellungseröffnung zu locken, telefoniert sie hartnäckig alle Namen ab, die sie jemals irgendwo gelesen hat. Und die nächste Nummer ist die wichtigste.
Greenberg?
Oh, hallo.
Clement Greenberg ist der wichtigste Kunstkritiker der New Yorker Kunstszene. Greenberg ist bekannt für sein gutes Auge und seine harten, aber brillanten Kritiken. Er hat Jackson Pollock entdeckt und genießt seitdem Legendenstatus. Sein Spitzname? Papst Clem.
Herr Greenberg, mein Name ist Helen Frankenthaler. Ich organisiere in Absprache mit Mrs. Carrier eine Kunstausstellung in der Seligman Gallery. Vielleicht kennen Sie sie in der 57. Straße?
Aha.
Nun, es ist eine Ausstellung von ehemaligen Bennington-Absolventinnen und...
Oh, Bennington. Ich liebe Bennington. Besonders natürlich die talentierten Absolventinnen von dort. Aber ich komme nur, wenn es Drinks gibt.
Drinks? Oh, wir haben einen eigenen Barkeeper.
Bitteschön. Ein Manhattan.
Ah, danke.
Wenige Tage später. Die Kunst- und Literaturszene der New Yorker Avantgarde ist zur Bennington-Show erschienen. Helen trägt ein schickes Kleid und steht etwas abseits der Bilder am Tresen. Die Bilder hängen bereits, aber Helen hat nur die Tür im Blick.
Helen, da ist er. Ich habe ihn mir größer vorgestellt.
Clem Greenberg. Ein untersetzter, glatzköpfiger Mann Mitte 40. Aber mit der Aura eines brillanten Intellektuellen. Alle Studentinnen erkennen ihn sofort, doch niemand traut sich, ihn anzusprechen.
Hi, ich bin Helen. Helen Frankenthaler.
Clement Greenberg. Sie haben mich also eingeladen.
Genau. Darf ich Sie herumführen?
Leichtfüßig leitet Helen den berühmten Kritiker durch die Ausstellung. Durch Helens hohe Schuhe sind die beiden gleich groß, doch sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Er, Mitte 40, sie, Anfang 20, mit dicken braunen Locken und charismatischer Ausstrahlung. Dann treten sie vor das letzte Kunstwerk. Ein von Picasso inspiriertes Bild namens Woman on a Horse. Helen knetet angespannt ihre Fäuste, während Greenberg das Gemälde konzentriert mustert. Um sich besser zu konzentrieren, legt er seinen Zeigefinger auf den Punkt zwischen seinen Augen. Doch dann formen sich seine dicken Augenbrauen zu einer Welle.
Das hier mag ich überhaupt nicht.
Helen hält den Atem an. Greenbergs Blick verdüstert sich.
Das ist das schlechteste Bild der ganzen Ausstellung.
Oh, das ist meins.
Das war Folge 1 von Frankenthaler. Die neue Welt. Mein Name ist Salwa Humsi. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns 5 Sterne. Frankenthaler ist eine Produktion von Studio J und dem Museum Reinhard Ernst 2025. Executive ProducerInnen für das Museum Reinhard Ernst: Katrin Grün, Ines Gutierrez. Für Studio J: Executive Producer Janis Gebhardt. Producerin Helene Feldmeier. Autoren Kilian Mazurek, Janis Gebhardt. Sprachregie Friederike Wigger. Supervising Sound Designer Sufjan Auda, Florian Balmer. Sound Designer Fanny Huder, Karl Hangschlitt. Produktionsassistenz Alexander Hemsen. Mix und Master Fabian Klinke. Mitarbeit Philippa Halder. Social Media Redaktion Vanessa Neumann, Axinia Dorn. Have a break, have some art. Die Kunstpause ist der Podcast der Freunde der Nationalgalerie in Berlin. Charlotte Paulus und Felix von Böhm begrüßen jeden Monat spannende Gäste aus Kunst und Kultur und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang, ihren persönlichen Bezug zur Kunst und über jeweils ein Kunstwerk aus der Sammlung der Berliner Nationalgalerie. Etwa mit Bestsellerautor Florian Illies über Caspar David Friedrich, mit Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, über Emeka Obo oder mit Kritikerin Isabel Graw über Edouard Manet. Reinhören lohnt sich. Die Kunstpause gibt es überall, wo es Podcasts gibt.